Lassen Sie uns nun über einige Schreibtischtäter reden, die in der Bundesrepublik weiter Karriere gemacht haben.
Ja, da gibt es ja einige. Helmut Kramer hat ja einige genannt in seinem Buch, die für ihn auch besonders wichtig waren. Ich möchte von denen, die genannt sind, zwei herausgreifen. Ich möchte beginnen mit einem besonders blutrünstigen Juristen und Richter, mit dem Blutrichter Walter Lerche. Walter Lerche wurde auch schon von einem anderen Historiker behandelt, und zwar von Dietrich Küssner. Dietrich Küssner war ja viele Jahre Pfarrer hier bei der Landeskirche Braunschweig, ist in Braunschweig gut bekannt, weil er auch in der Evangelischen Akademie ab Jerusalem immer noch Vorträge hält, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Und Dietrich Küssner ist Kirchenhistoriker und hat den Fall Walter Lerche besonders beschrieben. Im Buch von Helmut Kramer kommt Dietrich Küssner vor als Zitat. Also auf jeden Fall war Walter Lerche ein frommer Jurist, ein blutrünstiger, frommer Jurist. Er kam aus einer Familie, die man auch als fromm bezeichnen kann. Sein Vater war Superintendent und auch die Vorfahren von ihm waren in der Kirche aktiv. Aber Walter Lerche war nicht nur ein Blutrichter, sondern auch ein fanatischer Nazi-Jurist. Er hat hier in Braunschweig am Sondergericht vorgesessen und hat 54 Todesurteile gefällt, oft ohne Verhandlungsöffentlichkeit, also ohne Zeugen. Und der Delinquent, der vor ihm stand, der arme Mensch, er konnte natürlich auch nicht mehr reden anschließend. Nach dem Krieg wurde Walter Lerche entlassen aufgrund der Engländer, die ihn nicht mehr haben wollten. Und er war angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch von deutschen Gerichten wurde dann 1948 das Verfahren eingestellt. Aber für die Justiz war Walter Lerche trotzdem untragbar geworden. Aber, und das mutet doch seltsam an, nicht für die Braunschweigische Landeskirche. Denn die Arme von Bischof Erdmann waren groß und er nahm den Blutrichter auf in seine Kirche. Man gab ihm noch eine kleine Ausbildung mit und dann anschließend vor allen Dingen kam er in den sogenannten, wie es damals hieß, gerade auch in kirchlichen Kreisen hieß, Persilwaschsalon. Das heißt, aus Braun mach Violett. Ja, Walter Lerche genoss seine Pension bis Lebensende und während dieser Zeit ging dann aber der Kampf los um das Erbe von Erna Waczynski, über die ich anfangs schon mal gesprochen habe. Denn der Fall war im Grunde nicht beendet, denn die Mutter von Erna Waczynski hat die Richter angeklagt wegen Mord oder beziehungsweise hat sie angezeigt wegen Mordes, aber alle Verfahren wurden nach dem Krieg natürlich von den Braunschweiger Richtern, die teilweise in diese Fälle in einer gewissen Weise noch involviert waren, zumindest wussten, wurden die niedergeschlagen. So viel zunächst zu Walter Lerche.
Theodor Mauns. Ich würde gerne zu dem Schreibtischtäter Theodor Mauns etwas sagen. Bei diesem Schreibtischtäter handelt es sich nicht um einen Täter, der diesen engen Bezug zu Braunschweig hat wie Walter Lerche. Aber Mauns habe ich ausgewählt, weil er so ein typischer Schreibtischtäter ist. Er hat niemand getötet, er hat niemand gequält, aber er war mitverantwortlich für den Tod von Millionen Menschen, besonders in den Konzentrationslagern. Der Name Mauns ist ganz eng gekoppelt an das Vernichtungssystem Konzentrationslager. Im 20. Jahrhundert, in einer Zeit, als Demokratie und verfassungsrechtliche Grundrechte schon gelebt wurden, konnte kein noch so bedenkenloser Machthaber machen, was er wollte. Verbrechen mussten legitimiert sein und dazu waren für die Verbrecher die Juristen notwendig. Mauns war einer der brillantesten Vertreter dieser Juristenkaste. ja, die wissenschaftlichen Grundlagen für das verbrecherische Gestapo-System der Nazi erarbeitet. Die Polizei sollte nicht mehr durch Grund- und Menschenrechte, ja nicht mal durch das Recht auf Freiheit und Leben behindert werden. 1936 wurde das Gestapo-Gesetz, für das eben Mauens wesentlich verantwortlich war, verabschiedet. Durch das Gesetz hatte die Polizei umfassende, unkontrollierte Handlungsfreiheit. Der Zuhörer könnte nun meinen, dass dieser Jurist Mauens in der neuen Bundesrepublik ein für alle Mal aus dem Justizdienst entfernt worden wäre. Aber nein, im Gegenteil. Er wurde 1948, also bereits 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wieder in den Justizdienst aufgenommen und arbeitete an der Verfassungsgesetzgebung und wurde zu einem der führenden Verfassungsrechtler in der Bundesrepublik. Mauens wurde nie zur Rechenschaft über sein Wirken im nationalsozialistischen Deutschland herangezogen, obwohl er mitverantwortlich war für den Tod von Millionen Menschen. Er wurde in der Bundesrepublik weder angeklagt noch verurteilt. 1947 wurde Theodor Mauens sogar Kultusminister in Bayern. Er musste jedoch 1964 zurücktreten, da seine NS-Vergangenheit publik wurde. Warum eigentlich nicht früher? Stellt sich eigentlich die Frage. Man muss vermuten, dass er vom Justizapparat gedeckt worden ist. Ein Grund mehr als Hochschulprofessor tätig zu sein, waren seine Nazi-Aktivitäten aber nicht. Bis zu seiner Emeritierung 1969 durfte er weiter junge Menschen zu Juristen ausbilden. Und nicht nur das. Bis zu seinem Tod 1993 hatte unter einem Pseudonym umfangreiche Artikel in rechtsextremen Zeitschriften veröffentlicht.